Guten Tag, ich möchte alle ganz herzlich begrüßen. In diesem ersten Teil wollen wir uns ja mit dem Thema auseinandersetzen, wie soll man sich verhalten im Haus Gottes. Und man wird sehen, es geht eigentlich darum, eine Einführung zu geben in den ersten Timotheusbrief. Und der Schlüsselvers dieses Briefes findet sich in Kapitel 3, Vers 14. Da wird das Thema dieses Briefes von dem Apostel Paulus selber kurz umschrieben. Dies schreibe ich dir, in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen, wenn ich aber zögere, damit du weißt, wie man sich verhalten soll im Hause Gottes. Das ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Also so völlig klar, was ist das Thema des ersten Timotheusbriefes? Es zeigt, wie man sich im Haus Gottes verhalten soll. Auf dem ausgeteilten Skript habe ich versucht, in wenigen Sätzen den Brief so zusammenzufassen. Im ersten Timotheusbrief gibt Paulus dem jungen Mitarbeiter Timotheus Anweisungen für seine Aufgaben unter den Gläubigen in Ephesus. Ephesus war damals die Hauptstadt der Provinz Asia. Und Asia war eine Provinz etwa so groß oder so klein wie die Schweiz in der heutigen Westtürkei. Da waren übrigens auch die Gemeinden wie Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardes, Philadelphia, Laodicea und auch Hierapolis und Kolossä, die waren alle in diesem Raum. Also, Anweisungen für seine Aufgaben unter den Gläubigen in Ephesus. Man beachte in diesem Schreiben die vielen konkreten Befehle. Er zeigt auf, wie man ein gesundes Glaubensleben führen kann und wie krankhaften Entwicklungen entgegengewirkt werden muss. Der Brief gibt ferner Anweisungen zu den Themen Gebet, Stellung der Frau, Leiterschaft in der Gemeinde, und zwar Ältestendienst, und Diakonendienst. Die Ausführungen über das Geheimnis der Gottseligkeit bilden einen besonderen Höhepunkt der Ausführungen in diesem Schriftstück. Warum einen besonderen Höhepunkt? Gerade nachdem wir gelesen haben, was der eigentliche Sinn des Briefes ist, 3 Verse 14 und 15, schließt an Vers 16, und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Gott ist geoffenbart worden im Fleisch und so weiter. Es ist ja so, in den Briefen von dem Apostel Paulus finden wir 8 Geheimnisse. Und der Apostel Paulus erklärt in Epheser 3, ein Geheimnis ist eine Wahrheit, die von Ewigkeit her im Herzen Gottes war, aber nie mitgeteilt worden war in früheren Zeiten, weder der Engelwelt im Himmel noch irgendeinem Propheten im Alten Testament. Es war verborgen in Gott. Und erst mit dem Kommen des Messias und ganz besonders mit dem Kommen des Heiligen Geistes am Pfingsten wurden diese Geheimnisse offenbart. Und 8 finden wir eben in den Paulusbriefen. Es gibt noch mehr Geheimnisse im Neuen Testament, aber 8, die der Apostel Paulus ausführt. Und von diesem Geheimnis sagt er, anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit. In Epheser 5 haben wir auch ein Geheimnis. Dort sagt Paulus, dieses Geheimnis ist groß. Aber hier, so ausgeprägt wie nirgends, anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Ja, darum habe ich eben hier geschrieben, es bildet einen besonderen Höhepunkt in diesem Schriftstück. Ich lese die ersten Verse des Briefes. 1. Timotheus 1, Vers 1. Paulus, Apostel Christi Jesu nach Befehl Gottes, unseres Heilandes, und Christi Jesu, unsere Hoffnung. Timotheus, meinem echten Kind im Glauben, Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater und Christus Jesus, unserem Herrn. So wie ich dich bat, als ich nach Mazedonien reiste, in Ephesus zu bleiben, damit du einigen gebötest, nicht andere Lehren zu lehren, noch sich mit Fabeln und endlosen Geschlechtsregistern abzugeben, die mehr Streitfragen hervorbringen, als die Verwaltung Gottes fördern, die im Glauben ist. Das Endziel des Gebotes aber ist, Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben, wovon einige abgeirrt sind und sich zu leerem Geschwätz gewandt haben, die Gesetzeslehrer sein wollen und nicht verstehen, weder was sie sagen, noch was sie fest behaupten. Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn jemand es gesetzmäßig gebraucht. Einmal bis hierhin. Auf dem Skript habe ich so die üblichen Einleitungsfragen beantwortet, also Einleitungsfragen, mit denen man sich beschäftigen soll, wenn man neu an ein bestimmtes Bibelbuch herangeht. Also man muss sich fragen, wer hat das Buch geschrieben? Das wird bereits in den ersten Zeilen beantwortet. Paulus. Wer ist der Adressat? Timotheus. Nicht eine Gemeinde, Timotheus persönlich. Es ist ein ganz persönlicher Brief und das gibt eben diesem Brief ein ganz besonderes Gepräge. Es richtet sich an einen allein. Und diese Dinge werden einem allein ans Herz gelegt. Obwohl es um das Thema Gemeinde geht, und da geht es nicht um einen, ja, da geht es nicht um Solo-Christentum, aber einem wird das Thema Gemeinde ans Herz gelegt, ganz persönlich. Die Zeit und der Abfassungsort. Man kann den 1. Timotheusbrief nirgends unterbringen in der Apostelgeschichte, wo wir die 4 Missionsreisen des Apostels beschrieben finden. Und zwar bis zur letzten Missionsreise nach Rom, wo er um 60 nach Christus ins Gefängnis kam. Und ganz am Schluss erklärt Lukas, er blieb dort 2 volle Jahre. Und dann hört das Schreiben auf. Hört diese erste Kirchengeschichte auf. Und zwar ist der Ausdruck 2 volle Jahre ein wichtiger Ausdruck im römischen Recht gewesen. 2 volle Jahre, das war die Frist, die man abwarten musste, wenn man angeklagt war, bis die Ankläger gekommen sind zur Gerichtsverhandlung. Und wenn sie nach 2 vollen Jahren nicht erschienen sind, dann wird die Sache abgebrochen. Und der Apostel Paulus wurde in der Folge freigelassen. Diese Freilassung wird noch nicht erwähnt in der Apostelgeschichte, aber im Philipperbrief, den Paulus gerade am Ende dieser Gefangenschaft in Rom geschrieben hatte, kündigt er an, dass er damit rechnen kann, freigelassen zu werden. Gleichzeitig hatte Paulus auch noch den Epheser, Kolosser und Philemonbrief geschrieben. Und im Philemonbrief sagt er sogar, Philemon soll ihm eine Herberge bereitstellen, denn er wird bald kommen. Ja? Und übrigens auch der Hebräerbrief wurde damals geschrieben und auch dort spricht eben der Autor, und es ist, wie man sehr stark beweisen kann, kein anderer als Paulus gewesen, spricht er auch eben von dieser Wende, die es da gegeben hat in Rom. Timotheus ist freigelassen worden schon. Und ja, Paulus wurde frei und konnte dann noch eine gewisse Zeit herumreisen. Und das ist außerbiblisch belegt, aber eben auch durch die innerbiblischen Belege. Zum Beispiel im Titusbrief, den er auch in dieser Zeit der Freiheit noch geschrieben hat, sagt der Apostel Paulus, dass er beschlossen hat, in Nikopolis zu überwintern. In Nikopolis überwintern? Das findet man nirgends auf den 4 Missionsreisen in der Apostelgeschichte. Aber das passt eben für seine weitere Reise, für sein weiteres Reisen nach der Apostelgeschichte. Und eben auch das, was den 1. Timotheusbrief anbetrifft, das passt nur in diese Zeit nach der Gefangenschaft. Aber es ist zu sagen, in dieser Zeit gelang es ihm schließlich bis nach Ephesus, bis nach Spanien zu kommen. In Römer 15 sagt Paulus, er hat den Wunsch, einmal nach Rom zu gehen. Das war noch vor seiner Gefangenschaft in Rom. Und dann über Rom möchte er nach Spanien weiterreisen. Nun, er kam nach Rom, aber eben als Gefangener. Apostelgeschichte 28. Und er wurde nach 2 vollen Jahren wieder freigelassen. Und außerbiblisch, aus der frühchristlichen Literatur, etwa um 100 nach Christus, ist das bezeugt, dass Paulus schließlich bis nach Spanien das Evangelium verkündigen durfte. Aber dann wurde er wieder verhaftet und kam in die Todeszelle nach Rom. Aus der Todeszelle in Rom hat er dann um 66, 67, also wie gesagt, der Timotheusbrief kann man so circa 65 ansetzen, aber 66, 67 ist Paulus in der Todeszelle und da schreibt er sein Testament. Und das ist der 2. Timotheusbrief, wo er dann sehr feierlich schreibt, dass jetzt das Ende gekommen ist. Nichts mehr von dem, was man eben im Philemonbrief findet oder im Philipperbrief, dass er wieder freigelassen wird. Ich lese aus 2. Timotheus 4, ab Vers 6. Denn ich werde schon als Trankopfer gesprengt. Und die Zeit meines Abscheidens ist gekommen. Das Trankopfer war übrigens ein Opfer mit Wein, das man ganz am Schluss des Brandopfers am Altar ausgegossen hat. Also das ist wirklich der Abschluss des Opfers. Und so sagt Paulus, ich werde schon als Trankopfer gesprengt und die Zeit meines Abscheidens ist gekommen. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereit die Krone der Gerechtigkeit, die der Herr, der gerechte Richter, mir zur Vergeltung geben wird an jenem Tag. Nicht allein aber mir, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieben. So ist der 2. Timotheusbrief das feierliche Schlussschreiben, darum habe ich gesagt Testament des Apostels Paulus, wo er noch einmal wirklich das, was ihm ganz, ganz wichtig am Herzen lag, demselben Mann im Vertrauen mitteilt, an den er schon den 1. Timotheusbrief gerichtet hatte. Ja, und wir werden also sehen, zwischen dem 1. Timotheusbrief und dem 2. bestehen ganz besondere innere Zusammenhänge. Und die zu beachten, lohnt es sich, um eben den 1. Timotheusbrief auch wirklich gut verstehen zu können. Also, ich habe geschrieben, Zeit und Abfassungsort, circa 65 nach Christus, und zwar aus Mazedonien. In Kapitel 1, Vers 3 habe ich gelesen, so wie ich dich bat, als ich nach Mazedonien reiste, in Ephesus zu bleiben, damit du einigen gebötest, nicht andere Lehren zu lehren, und so weiter. Paulus ging nach Mazedonien, Timotheus blieb, man könnte sagen, als sein Vertreter in Ephesus, um dort die Arbeit des Apostels in seinem Sinn weiterzuführen. Nun habe ich noch auf dem Skript die Grobstruktur zusammengestellt. Auch das ist sehr wichtig, wenn man an ein Bibelbuch herangeht, dass man sich ganz genau überlegt, wie ist das Buch aufgebaut. Das ist auch ganz wesentlich, um ein Bibelbuch richtig verstehen zu können. Und das Schreiben lässt sich sehr schön nach Kapiteln einteilen. Kapitel 1 ist Teil 1, hier Römisch 1. Gesunde Lehre. Hier geht es um die gesunde Lehre. Und wir haben diesen Ausdruck, sieht man das, in Vers 10 am Schluss. Und wenn etwas anderes der gesunden Lehre entgegen ist. Das ist ein Schlüsselwort, gesund. Und zwar habe ich ja schon in der Einleitung geschrieben, der 1. Timotheusbrief zeigt auf, wie man ein gesundes Glaubensleben führen kann und wie krankhaften Entwicklungen entgegengewirkt werden muss. Das Wort gesund ist ein Lieblingswort des Apostels. Und zwar ganz speziell in den Timotheusbriefen und auch im Titusbrief. Nun, der Apostel Paulus hat ja viel zusammengearbeitet mit dem geliebten Arzt Lukas. Und dieses Wort gesund taucht eben in seinen späteren Briefen, nachdem er so viel Kontakt hatte mit Lukas, taucht das so überraschend oft auf. Und es zeigt also, ein Glaubensleben ist dann gesund, wenn krankmachende Keime abgetötet werden. Der Gegensatz ist also, zu gesunden Lehre ist kranke Lehre. Und das gilt auch für all die anderen Ausdrücke, kann man mal aufschlagen, im Titusbrief. In Titus 2. Schon Kapitel 1, Vers 13 sagt er, dieses Zeugnis ist wahr, um dieser Ursache willen weise sie streng zurecht, auf dass sie gesund seien im Glauben und nicht achten auf jüdische Fabeln und Gebote von Menschen, die sich von der Wahrheit abwenden. Hier ist es nicht gesunde Lehre, sondern gesunder Glaube. Nun, die gesunde Lehre bewirkt eben einen gesunden Glauben. Ja? Es gibt also in dem Fall nicht nur gesunde Lehre, kranke Lehre, sondern auch gesunden Glauben, kranken Glauben. Jawohl. Wenn da eben krankmachende Keime drin sind, dann wird man auch im Glauben krank. Und es gibt ja Leute, die sind echt krank im Glauben. Und das ist dann natürlich ein gefundenes Fressen für liberale, gottlose Psychologen, die sagen, seht ihr in diesen Gemeinden da gibt es Leute, die sind so krank in ihrem Denken. Jawohl. Aber da muss man schauen, dann haben die auch kranke Lehre mitbekommen. Und dann ist es kein Wunder, wenn die krank im Glauben werden. Dort ist der Schlüssel. Und jetzt eben Titus 2, Vers 1. Du aber rede, was der gesunden Lehre geziemt. Dein Befehl. Man muss gesunde Lehre reden. Dass die alten Männer nüchtern seien, würdig, besonnen, gesund im Glauben. Also mit der gesunden Lehre muss man darauf achten, dass alte Männer in der Gemeinde nicht einen krankhaften Glauben haben, sondern gesund sind im Glauben, in der Liebe, im Ausharren. Die alten Frauen desgleichen in ihrem Betragen, wie es dem heiligen Stand geziemt, nicht verleumderisch, nicht Sklavinnen von vielem Wein, Lehrerinnen des Guten, auf dass sie die jungen Frauen unterweisen, ihre Männer zu lieben, ihre Kinder zu lieben, besonnen, keusch, mit häuslichen Arbeiten beschäftigt, gütig den eigenen Männern unterwürfig zu sein, auf dass das Wort Gottes nicht verlästert werde. Die Jünglinge desgleichen ermahne, besonnen zu sein, indem du dich selbst als ein Vorbild guter Werke darstellst, in der Lehre, Unverderbtheit, würdigen Ernst, gesunde, nicht zu verurteilende Rede. Ah, das gibt es auch. Gesunde Rede und kranke Rede. Also, da haben wir gerade zum Beispiel das Problem von Jugendpastoren heute, die so cool ankommen möchten bei jungen Leuten, indem sie genauso ihre Gassensprache übernehmen. Aber es ist kranke Rede. Da sind krankmachende Keime mit drin. Und hier wird sogar darauf Betonung gelegt, die Rede muss auch gesund sein. Und so weiter und so fort. Also dieses Wort gesund hat es effektiv in sich. Und der erste Teil des ersten Timotheusbriefes ist also das Thema gesunde Lehre. Kapitel 1. Dann der zweite Teil, Römisch 2, entspricht genau Kapitel 2. Da geht es um Gebet und Gott wohlgefälliges Verhalten. Drittens, das entspricht Kapitel 3, da geht es um Älteste und Diakone. Und schließlich Römisch 4, die Umsetzung der gesunden Lehre im täglichen Leben. Und das sind die Kapitel 4, 5, 6. Jetzt haben wir in den ersten Versen gelesen, wer der Schreiber ist: Paulus, Apostel Christi Jesu. Warum heißt es hier nicht Apostel Jesu Christi, sondern Apostel Christi Jesu? Nun, wir müssen immer wieder daran denken, der Ausdruck Christus ist kein Eigenname, auch kein Familienname. Ich war Ungläubige, die das so hören, Jesus Christus. Für sie ist das etwas Ähnliches wie Peter Müller. Ja? Der zweite Name ist der Familienname. Aber Jesus ist der Name des Herrn Jesus als Mensch. Und der wurde ihm gegeben mit der Beschneidung am achten Tag nach der Geburt. Nun, Christus ist einfach die griechische Übersetzung des hebräischen Messias. Und wenn hier steht Christus Jesus, dann wird hier der Messias-Titel betont. Also Paulus sagt, Paulus Apostel des Messias Jesus. Es wird einfach noch mehr betont, er ist der Messias, der all die Prophezeiungen auf den Retter hin erfüllt hat. Und es hilft, wenn man das Neue Testament liest, ab und zu, wenn Christus steht, das hebräische Messias einzusetzen, und dann versteht man es einfach wieder besser, dass es eben wirklich dieser Würdetitel ist des verheißenen Erlösers. Paulus, Apostel des Messias Jesus, nach Befehl Gottes, unseres Heilandes, und des Messias Jesus, unserer Hoffnung. Timotheus, meinem echten Kind im Glauben. Also der Schreiber macht klar, er schreibt ja nicht einfach einen persönlichen Brief, so aus eigener Initiative. Nein, er ist Apostel und mit dieser besonderen Autorität des Apostels eingesetzt von dem Messias. Und zwar der Messias ist Jesus, kein anderer. Und dieser Dienst als Apostel entspricht dem Befehl Gottes, des Vaters, den er nennt unser Heiland, unser Retter. Übrigens nur ein kleiner Tipp für Bibelstudium. Ich streiche mir in meiner Bibel einiges an, aber mit System. Und unter anderem streiche ich die Namen Gottes mit einer speziellen Farbe an. Ich benutze Orange, aber man könnte ja auch was anderes nehmen. Rot ist auch schön, nicht wahr? Aber eben immer die gleiche Farbe für einen Namen Gottes. Und da wäre also anzustreichen, nach Befehl Gottes, unseres Heilandes. Oder dann Christus Jesus, der Messias Jesus als Name. Und dann heißt er unsere Hoffnung. Ist auch ein Name. Und wenn man das so konsequent macht, dann findet man Hunderte von Namen Gottes. Und jeder Name drückt etwas über das Wesen Gottes aus, wer Gott ist. Und wenn man dann so die eigene Bibel durchblättert, sofort springen die Augen auf diese Namen Gottes, die uns eben sehr viel Trost und geistliche Bereicherung unseres Glaubens geben. Also ich freue mich jedes Mal, wenn ich wieder einen neuen Namen entdecke. Und dann, eben wird klar gesagt, wem dieser Brief gilt, dieser erhabene Brief, der eben von Gott herkommt, das ist ein inspirierter Brief, nicht einfach ein persönlicher Brief von Paulus, so menschlich. Er ist an Timotheus gerichtet. Und was heißt übrigens Timotheus? Timo bedeutet einer, der fürchtet, und Theus ist Gott. Also fürchte Gott, das ist sein Name. Und auf diesen Namen, werden wir noch sehen, spielt Paulus im Brief an. Also Timotheus heißt der, der Gott Ehre gibt oder der Gott fürchtet. Wir werden sehen später in Kapitel 1, Vers 17, Paulus betet dem König der Zeitalter. Übrigens wieder ein schöner Name. Der König der Zeitalter, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinigen Gott. Auch wieder ein schöner Name. Der unsichtbare, der unvergängliche, unsichtbare, alleinige Gott. Ihm sei Ehre und Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und Timotheus ist der Ehre Gott. Ja? Ihm sei Ehre. Das ist eine klare Anspielung auf seinen eigenen Namen. Übrigens, der Name hier, der König der Zeitalter, ist ein typischer Name, den man in jüdischen Gebetsbüchern findet. Also sehr oft beginnen diese Gebete, die in der Synagoge oder an der Klagemauer abgelesen werden von orthodoxen Juden, weil sie den Heiligen Geist nicht haben, beten die nicht so frei wie wir. Die müssen alles ablesen, aber ganz schöne Gebete. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Das kommt ständig. Das ist König des Zeitalters. Und hier in der Mehrzahl dem König der Zeitalter. Ja, und diesem Timotheus sagt Paulus, du bist mein echtes Kind im Glauben. Und das hängt damit zusammen, dass Timotheus auf der ersten Missionsreise des Apostels zum Glauben an den Messias Jesus kam. Er kam schon aus einer gläubigen Familie, aber jüdisch gläubig. Seine Mutter war schon gläubig, eine gottesfürchtige Frau, das lernen wir aus 2 Timotheus 1, und auch seine Mutter. Aber das Problem, die hat einen griechischen Mann geheiratet. Und von ihm wird nichts gesagt von Glauben. Und dieser kleine Timotheus hat also von Kind auf die Heiligen Schriften vermittelt bekommen durch seine Großmutter und durch seine Mutter. Und schauen wir im 2. Timotheusbrief, sagt der Apostel Folgendes in Kapitel 3. Vers 14, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du völlig überzeugt bist, da du weißt, von wem, im Griechischen ist das gemeint in der Mehrzahlform, von welchen Personen du gelernt hast, nämlich von Paulus, von Lukas und so weiter. Da du weißt, von wem du gelernt hast und weil du von Kind auf die Heiligen Schriften kennst, die imstande sind, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben Und hier sagt der Apostel Paulus, von Kind auf kennt er die Heiligen Schriften. Für Kind steht hier das Wort Präfos. Und das ist der Säugling. Ja? Kindlein, das wäre Paidion. Und dann gibt es ein anderes Wort für Kind. Aber hier haben wir noch kleiner als Kindlein. Oder noch präziser als Kindlein, weil es wirklich meint den Säugling. Im Säuglingsalter haben die schon begonnen, ihm aus der Bibel zu erzählen. Und der Apostel nennt hier die Heiligen Schriften Grammata, hier das Wort bedeutet Buchstaben, die heiligen Buchstaben des Alten Testaments. Ja, aber dann kam der Apostel Paulus in diese heidnische Gegend in Apostelgeschichte 14 auf der ersten Missionsreise und da kam Timotheus zum Glauben an den Messias. Und da lernte er nicht nur die alttestamentliche Offenbarung, sondern auch die neutestamentliche Offenbarung kennen. Darum, hier, 3 Vers 14, das ist die Lehre aus dem Neuen Testament. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du völlig überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast. Von Paulus, Lukas und so weiter, die neutestamentlichen Wahrheiten. Und, wichtig, und weil du von Kind auf die heiligen Buchstaben kennst, das war das Alte Testament, das er gelernt hatte. So haben wir also Vers 14, neutestamentliche Offenbarung, Vers 15, alttestamentliche Offenbarung. Und darum heißt es dann in Vers 16, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Nicht nur die Schrift ist von Gott eingegeben. Dann würde man denken, das Alte Testament. Aber er betont alle, nicht nur das Alte Testament, sondern auch das, was jetzt neutestamentlich offenbart ist. Und eben weil Timotheus zum Glauben kam durch den Apostel, nennt er ihn da in Kapitel 1, Vers 2, im ersten Brief, meinem echten Kind im Glauben. Und er wünscht ihm Gnade, Barmherzigkeit und Friede von Gott. Der übliche Gruß im Hebräischen war Shalom. Das heißt Friede. Ja? Und das ist hier das Dritte. Aber er sagt ihm mehr. Er sagt ihm Gnade. Auf Griechisch Charis. Und das ist ein Anklingen an den üblichen Gruß im Griechischen. Im Griechischen grüßte man mit Chaire. Das heißt, freue dich. Ja, Chaire ist der, klingt ganz ähnlich wie Charis. Und dieser Gruß, der üblich war unter den Nationen damals, der wird im Neuen Testament ein bisschen abgeändert zu Charis. Nicht Freude, sondern Gnade. Und so haben wir also den Gruß im Blick auf die Gläubigen aus den Nationen und den Gruß im Blick auf die Gläubigen aus dem Judentum. Gnade und Friede. Dieser Gruß kommt so normalerweise vor in den Briefen an Gemeinden. Aber jetzt bei persönlichen Briefen finden wir noch Barmherzigkeit. Also, wenn es darum geht, er legt diesen Timotheus als Einzelperson viele Dinge ans Herz, die aber schwierig sind. Wenn wir gleich sehen, ab Vers 3 beginnt. Und da braucht man eben ganz besonders diese Barmherzigkeit Gottes, dass er mitfühlt mit unseren Schwierigkeiten. Wie sollen wir das als einzelne Personen umsetzen? Und darum wird also dieser Gruß so ausgeweitet. Gnade, Barmherzigkeit und Friede von Gott, von dem Vater und wieder Christus Jesus von dem Messias, unserem Herrn. Da wird auch noch ein Bekenntnis abgelegt, dass er hat alle Autorität und wir stehen unter seiner Autorität. Und das wird jetzt schon wichtig in Vers 3. So ich dich bat, als ich nach Mazedonien reiste, in Ephesus zu bleiben, damit du einigen gebötest, nicht andere Lehren zu lehren. Da gab es also schwierige Leute dort in der Gemeinde. Und es geht ja jetzt in diesem Brief, wie soll man sich verhalten im Haus Gottes? Und da haben wir ständig das Problem, dass Leute aufstehen und die bringen andere Lehren. Er sagt hier nicht mal falsche Lehren. Natürlich sind es falsche Lehren. Aber er betont nicht mal, wie verkehrt das ist, sondern es sind andere Lehren, die nicht der gesunden Lehre der Apostel entsprechen. Und darum sagt er, das ist deine Aufgabe, dass du dort einschreitest und diesen Leuten gar klar machst, das geht nicht. Hier werden diese Dinge nicht gelehrt. Und das ist etwas ganz Wichtiges in einer örtlichen Gemeinde, dass man das nicht einfach zulässt, dass alles Mögliche gelehrt wird. Und die Erfahrung zeigt, wo man da nicht entgegentritt, da gehen die Gemeinden kaputt. Oder es werden Gemeinden von Beliebigkeit, es ist fast alles möglich. Aber wenn wir daran denken, die Hauptabsicht dieses Briefes, 3 Vers 14, die schreibe ich dir in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen. Wenn ich aber zögere, damit du weißt, wie man sich verhalten soll im Haus Gottes, dass die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, oh, da wird schon mal klar, das ist nicht unser Verein. Also erstens sollte es gar kein Verein sein, sondern es ist eine Versammlung von Gläubigen, das heißt ja Ekklesia. Aber eben es ist die Versammlung oder die Gemeinde des lebendigen Gottes. Und das gibt eben der Gemeinde diese Würde. Es ist etwas ganz anderes als ein Kaninchenverein. Der hat diese Würde nicht. Aber die Gemeinde des lebendigen Gottes hat eine Würde als eben Zusammenführung von Menschen. Und das ist gemeint mit Gemeinde, Ekklesia. Die alte Elberfelder hat jeweils übersetzt Versammlung, weil eben der Gedanke darin enthalten ist, dass hier Menschen zusammengeführt werden. Kein Solo-Christentum. Menschen werden zusammengeführt, aber dieses Zusammengeführtsein von Menschen ist eben nicht eine Privatsache, sondern es ist die Gemeinde des lebendigen Gottes. Und jetzt noch mehr. Der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Oder Pfeiler und Stütze der Wahrheit. Also, die Gemeinde wird verglichen mit diesen Säulen an der Fassade des Tempels in Jerusalem. Damals gab es 4 ganz massive Säulen. Und die stellen diese Stütze der Wahrheit dar. Und der Tempel in Jerusalem war ja ein Bild der Gemeinde. Ja, Gott hat das Geheimnis der Gemeinde nie geoffenbart im Alten Testament. Aber er hat Bilder dafür gegeben. Schon mit der Stiftshütte, dann mit dem Salomo-Tempel und dann mit dem zweiten Tempel. Und eben zur Zeit des Herrn Jesus hatte der zweite Tempel an der Fassade diese 4 gewaltigen Säulen. Die stellen da eben die Gemeinde ist, sollte sein nach Gottes Plan, die Stütze der Wahrheit. Die steht da zur Wahrheit. Es ist unsere Aufgabe als Gemeinde, die Wahrheit Gottes in dieser Welt zu vertreten. Und sehen wir, wie das ganz anders ist als diese Beliebigkeit, die oft heute das Kennzeichen ist. Ich spreche jetzt schon gar nicht von den Kirchen mit liberaler Theologie, ja, wie die EKD und auch die katholische Kirche, die ist voll von liberaler Theologie, wo die Wahrheit des Wortes Gottes eben bezweifelt wird, sondern ich spreche jetzt von den Evangelikalen, von denen, die sich bekennen zur Wahrheit der Bibel, aber die Beliebigkeit ist so groß, dass man sagt, ja, es gibt da so und so viele Auslegungen und man kann das sowieso auch nicht ganz genau wissen, was jetzt genau gilt und was nicht. Ja, aber die Gemeinde, die Stütze der Wahrheit. Und dann sagt man, ja, man kann das auch wirklich nicht so genau wissen. Ist überhaupt nicht so. Eben, die Gemeinde soll das hochhalten und es ist nötig, dass es Brüder gibt, die eben wie ein Timotheus den apostolischen Auftrag wahrnehmen. Mit apostolisch meine ich von dem Apostel Paulus uns anvertraut, so wie ich dich bat, als ich nach Mazedonien reiste, in Ephesus zu bleiben, damit du einigen gebötest, nicht andere Lehren zu lehren. Man muss also herantreten und ganz klar sagen, das geht nicht. An dieser Stelle greife ich schon mal vor, nach Kapitel 2, weil an dieser Stelle gerade ein schwieriger Vers nun viel plastischer und besser verständlich wird. In Kapitel 2, Vers 11 heißt es, eine Frau lerne in der Stille in aller Unterordnung. Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, noch über den Mann zu herrschen, sondern still zu sein. Heißt das, eine Frau sollte möglichst nichts sagen? Nein? Ja, wir sehen doch zum Beispiel Aquila und Priscilla, die nehmen Apollos zu sich nach Hause in Apostelgeschichte 18 und wird uns vorbildlich gezeigt, wie dieses Ehepaar diesen Mann Gottes im Glauben zusammen weiterführen. Zwar im Mehrheitstext ist Aquila zuerst genannt und dann Priscilla, aber sie beide haben ihn angeleitet und im Glauben weitergeführt. Und wir sehen in 1. Korinther 11, sagt der Apostel Paulus, jede Frau, die betet oder weissagt und so weiter, ja, jede Frau, die betet und weiß oder weissagt. Was ist Weissagen? In 1. Korinther 14, Vers 2 wird erklärt, da werden wir noch ausführlich darauf zurückkommen, in dem zweiten Vortrag. Weissagen ist Reden zur Erbauung, Ermahnung und Tröstung. Also ist es möglich, dass Frauen sprechen können, ja? Die Frage ist, wo? Wir werden heute im zweiten Teil sehen, 1. Korinther 14, 34 macht eine Einschränkung. Eure Frauen sollen schweigen in den Gemeindezusammenkünften. Ja, aber es gibt so viele Arten von Zusammenkünften, das sind nicht Gemeindezusammenkünften. Zum Beispiel ein Frauenfrühstück ist keine Gemeindezusammenkunft und ein Jugendabend ist auch keine Gemeindezusammenkunft. Und wenn eine Familie zusammen am Tisch die Bibel liest, das ist auch keine Gemeindezusammenkunft, Sonntagsschule auch nicht, Jungschau auch nicht und so weiter und so fort. Es gibt so viele Möglichkeiten, wo Frauen nicht nur können, sondern auch sprechen müssen. Aber hier steht, ich erlaube meiner Frau nicht zu lehren, noch über den Mann zu herrschen. Was heißt es lehren? Es ist hier in einem Zug gesagt, lehren noch über den Mann zu herrschen. Das ist die Lehre des Wortes Gottes mit Autorität weitergeben. Und das, was hier Timotheus aufgetragen wird, das ist zum Beispiel eine Form, wie Lehre sich ausdrückt. Dass er mit Autorität sagt, nein, das geht nicht. Und das akzeptieren wir nicht in der Gemeinde, wenn diese Dinge gelehrt werden. Das macht die Gemeinde durcheinander. Die Geschwister werden dadurch nur verunsichert. Und das schadet letztlich. Und übrigens, das und das ist kranke Lehre. Und das macht auch den Glauben von Geschwistern krank. Das geht nicht. Aber das soll nie eine Frau tun. Denn das wäre nicht das Auftreten in dieser autoritären Art, wie Gott das für die Stellung der Frau vorgesehen hat. Gott hat die Führung, auch in der Gemeinde, in der Ehe, in der Familie, aber auch in der Gemeinde, dem Mann anvertraut. Weil er als Schöpfer das so wollte. Und in diesem Zusammenhang heißt es eben, erlaube nicht zu lehren, noch über den Mann zu herrschen. Das Wort Gottes also so mit Autorität weitergeben, das nicht. Aber Weissagen ist durchaus Reden zur Auferbauung. Das heißt schon, Zusammenhänge im Wort Gottes aufzeigen können. Das müssen Frauen und Männer. Aber eben mit Autorität, das auch bedeutet, da einen Stopp zu machen, das ist nach Gottes Gedanken, aber das akzeptieren wir nicht. Das ist sehr wichtig. Also dieser Kontrast von 1. Timotheus 1, 3 zu 1. Timotheus 2, Vers 11 ist sehr wichtig zu beachten. Ja, und dann erklärt der Apostel Paulus, nicht nur andere Lehren dürfen sie nicht bringen, sie sollen sich nicht mit Fabeln und endlosen Geschlechtsregistern abgeben. Da gab es so Ideen, das konnte aus der Philosophie kommen oder aus jüdischen Fantasien, das nennt man Haggadah. Nicht wahr? Im Talmud gibt es viele Abschnitte, die sind Haggadah, das heißt Erzählung oder kann auch bedeuten Märchen. Ja? Ich mag mich erinnern, ich war mal in Aachen, hatte dort einen Vortrag gegeben über Jerusalem und da waren ganz viele Palästinenser da. Das war während des Vortrags ganz unruhig und nachher sind die auf mich zugekommen. Ich musste immer schauen, dass ich keinen im Rücken hatte. Und einer kam zu mir, der hat mir so hasserfüllt gesagt, weißt du, was du sagst, das ist alles Agada, Märchen. Ja? Also, im Talmud gibt es so rabbinische Fantasien, mit denen wollen sie manchmal auch irgendeine Wahrheit illustrieren. Ja? Aber niemand muss das besonders ernst nehmen. Und dann gibt es Halacha. Das sind dann rabbinische Entscheidungen, die müssen absolut auch für den Alltag beachtet werden. Und viele Leute, die den Talmud lesen, der ist so groß, und wirklich, entschuldige das Wort, die ersaufen darin. Weil sie gar nicht zuordnen können, was ist jetzt was, ja? Und die meinen dann, Haggadah, das sei Halacha, und Halacha, das sei Haggadah. Ja, aber da kann man wirklich völlig auf Abwege kommen. Sich mit irgendwelchen Dingen und Ideen abgeben. Heute würde zum Beispiel die ganze Sache mit flacher Erde dazukommen, ja, und vegan essen. Ja, das wird noch kommen in den nächsten Jahren. Das wird ein echtes Problem geben mit Leuten, die da reinkommen in die Gemeinde und diese Dinge dann so unter der Hand verbreiten und wirklich am Schluss durcheinander erzeugen. Und da sagt der Apostel Paulus, dass man eben mit solchen menschlichen wirklich zweifelhaften Ideen, da sollen sie sich gar nicht damit abgeben. Noch sich mit Fabeln, das ist Haggadah, und endlosen Geschlechtsregistern abzugeben, die mehr Streitfragen hervorbringen, als die Verwaltung Gottes fördern, die im Glauben ist. Und dann erklärt er, das Endziel des Gebotes aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Das ist so wichtig. Das Endziel des Gebotes bezieht sich zurück auf 1 Vers 3. So wie ich dich bat, als ich nach Mazedonien reiste, in Ephesus zu bleiben, damit du einigen gebötest. Also dieses Gebot, Leute abzustellen, die falsche Dinge bringen, das Endziel dieses Gebotes an Timotheus ist folgendes. Drei Punkte. Liebe aus reinem Herzen, gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Es geht um diese gesunde Lehre, die das fördert, dass die Gläubigen wirklich eine Liebe zum Herrn, zu den Gläubigen, zu seinem Wort haben, das aus einem reinen Herzen hervorkommt. Also ein reines Herz bedeutet eine reine Gesinnung. Und aus einem guten Gewissen, dass man also nicht irgendwie Kompromisse macht im Glauben, wo unser Gewissen befleckt wird. Denn sobald wir das zulassen, das bleibt nicht statisch, also einfach so konstant, dann beginnt eine Entwicklung. Man irgendwo beginnt, in einem guten Gewissen einen Kompromiss zu machen, dann bringt das einem immer mehr weg vom Wort. Und darum ist es so wichtig. Die Lehre des Wortes Gottes muss uns dazu bringen, dass wir ein Leben führen, wo wir vor Gott ein gutes Gewissen haben. Nebeneffekt ist übrigens, dass man oft auch viel besser schläft. Aber nicht deswegen, ja. Und es gibt auch Leute, die können nicht gut schlafen, obwohl sie ein gutes Gewissen haben, nicht wahr? Aber das ist nur so ein Nebenprodukt, ja. Das Thema ist so wichtig. Gutes Gewissen und ein ungeheuchelter Glaube. Der Glaube echt ist und nicht irgendetwas vormachen durch äußere Formen und dahinter, hinter der Fassade, da stinkt es, ja. So wie, ich meine, in 3. Mose 11 haben wir die koscheren und die nicht koscheren Tiere. Die Israeliten durften nur koscher, also reine Tiere, essen. Und unter den nicht koscheren Tieren wird zum Beispiel der Wiedehopf erwähnt. Und das ist ein so schöner Vogel. Man sieht ihn selten, nicht wahr? Aber wenn man die Gelegenheit hat, ich sehe ihn gerade noch vor mir, am See Genezareth, da unten beim Kibbutz Ma'agan, habe ich einen so schön gesehen. Wirklich außen hui und innen pfui. Das Nest dieses Vogels stinkt. Es ist voll von Unrat. Man denkt, ein so schöner Vogel, aber man würde nie denken, dass ihm wohl ist zu Hause, dass es so ecklig stinkt. Ja? Und das ist eben ein geheuchelter Glaube. Wie ein Wiedehopf, außen hui und innen pfui. Und da sagt der Apostel Paulus, und davon, von diesen drei Punkten, Liebe aus einem Herzen, gutem Gewissen, ungeheuchelten Glauben, da sind einige davon weggekommen. Und was haben sie gemacht? Das erklärt, woher kommt das plötzlich, dass Leute ganz komische Ideen akzeptieren. Er sagt, haben sich zu leeren Geschwätz gewandt. Die Gesetzleser sein wollen und nicht verstehen, weder was sie sagen, noch was sie fest behaupten. Ja, ist ja interessant, gerade solche Leute, die sagen, ja, man kann nicht so genau wissen, die sagen viel, aber dann, wenn man sie korrigieren will, dann akzeptieren sie gar nichts. Dann behaupten sie ganz fest, es ist so und so. Ja, aber jetzt haben sie doch eben gesagt, man kann gar nicht so wissen, ob es genau so und so ist. Ja, aber dann wissen sie plötzlich so und so, ja? Und da sagt der Apostel Paulus, sie verstehen eigentlich gar nicht weder, was sie sagen, noch was sie fest behaupten. Und dann sagt er, wir wissen aber, es gibt klare biblische Gewissheiten, wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn jemand es gesetzmäßig gebraucht. Das Gesetz, die Tora, die Gebote, die Israel am Sinai gegeben wurden, das sind gute Gebote. Aber sie wurden Israel gegeben, und Christus ist des Gesetzes Ende. Römer 10, Vers 4. Telos heißt Ende und Ziel. Das Gesetz ging bis auf den Messias, und zwar bis auf seinen Tod am Kreuz. Nicht weiter. Bis zum Tod am Kreuz. Und damit ist es zum Ende gekommen. Und Galater 4 sagt, dass Christus uns losgekauft hat von der Knechtschaft des Gesetzes. Aber wir sehen heute eine ganz starke Tendenz, wie diese Dinge wiederkommen. Und natürlich, das Tummelfeld Internet ist da eine Riesengefahr. Da haben wir so viele ungesunde und falsche Lehre. Und gerade auch dieses Beispiel ist so aktuell. Und der Apostel Paulus sagt, natürlich ist das Gesetz gut. Aber man muss das Gesetz gesetzmäßig gebrauchen. Und dann sagt er, indem er dies weiß, dass für einen Gerechten das Gesetz nicht bestimmt ist, sondern für Gesetzlose und Zügellose und Ungöttliche, für Vaterschläger. Also für solche, die ihren Vater schlagen. Und Mutterschläger, für Menschenmörder, Hur. Das ist jeglicher außerehelicher Verkehr. Knabenschänder. Damit ist das griechische Wort meint hier Homosexuellen. Menschenräuber, Lügner, Meineidige. Die Liste ist nicht vollständig. Und wenn etwas anderes der gesunden Lehre entgegen ist, dem Evangelium der Herrlichkeit des seligen Gottes, das mir anvertraut worden ist. Also der Apostel Paulus sagt, das Gesetz muss man gesetzmäßig anwenden. Das ist nicht für die erretteten Menschen gedacht. Wir Gläubige können wirklich sagen, wir stehen nicht unter dem Gesetz. Und wer jüdische Abkunft hat, kann sagen, wir stehen nicht mehr unter dem Gesetz. Der Messias hat uns davon freigemacht und hat uns nun seine Gebote gegeben. Aber das Gesetz müssen wir unbedingt gebrauchen. Das ist hochaktuell, denn damit können wir Menschen beweisen, dass sie Sünder sind. Das zeigt den Maßstab Gottes. Kann man sagen, schau mal, das hat Gott von Israel gefordert. Und gleich von Anfang an haben die feststellen müssen, wir schaffen das gar nicht. Wir entsprechen nicht den Maßstäben Gottes. Und so kann man Menschen überführen, dass sie Sünder sind und einen Retter brauchen. Das war ja das Ziel des Gesetzes. Zu führen bis zum Kommen des Messias. Mit seinem Tod am Kreuz ist er das Ende des Gesetzes. Aber dann muss man verstanden haben, er ist die Lösung für das Problem unserer Sünde. Und so muss man das Gesetz, das hochaktuell, das muss man heute noch gebrauchen, um Menschen zu überführen von Sündhaftigkeit. Aber dann spricht der Apostel Paulus über das Evangelium der Herrlichkeit des seligen Gottes, das ihm anvertraut worden ist. Und er sagt nicht nur einfach Evangelium, sondern er sagt Evangelium der Herrlichkeit Gottes. Aber er sagt nicht nur der Herrlichkeit Gottes, sondern er sagt der Herrlichkeit des seligen Gottes. Was bedeutet das? Ist Gott selig? Dieser Ausdruck kommt nochmals vor im 1. Timotheusbrief, Kapitel 6. Vers 15. Die zu seiner Zeit zeigen wird, der selige und alleinige Machthaber, der König der Könige und Herr der Herren und so weiter. Übrigens haben wir wieder ein paar schöne Namen zum Anstreichen. Der selige und alleinige Machthaber, der König der Könige und Herr der Herren. Und hier wird Gott auch genannt, der selige Machthaber. Und das Wort ist tatsächlich das gleiche wie in den Seligpreisungen in Matthäus 5. Wo der Herr Jesus sagt, Elberfelder übersetzt das noch schöner, glückselig sind die Armen im Geist. Glückselig, ja. Denn das Wort bedeutet überglücklich sein. Ein inneres, tiefes Glück unter dem Segen Gottes. Und das gleiche Wort wird für Gott verwendet. Und das ist natürlich sehr, sehr erstaunlich. Und das ist der Grund, warum die Übersetzer Elberfelder es nicht gewagt haben. Obwohl sie sonst immer übersetzt haben, glückselig, sobald es sich auf Gott bezieht, haben sie geschrieben, der selige Gott. Irgendwie wie aus Ehrfurcht, ja, so ein bisschen zurückgeschreckt. Aber es heißt wirklich überglücklich. Das ist der Sinn. Und das drückt aus, dass dieser Gott, der uns die frohe Botschaft gegeben hat. Dieser Gott ist von Ewigkeit her in sich völlig glücklich. Der Vater in dem Sohn, der Sohn in dem Vater. Gott hätte uns nie nötig gehabt. Gott hat nicht Engel geschaffen und uns Menschen geschaffen, damit er etwas ausfüllen könnte, was in ihm fehlen würde. Der ewige Sohn, der Herr Jesus, spricht in Johannes 17 davon, wie er beim Vater war, vor Grundlegung der Welt. Dieses Glück, das der Herr Jesus in dem Vater gefunden hat und der Vater in dem Sohn, das ist völlig vollkommen. Und trotzdem wollte Gott uns erschaffen. Und schließlich durch den Herrn Jesus erlösen, um uns zu seinen Kindern zu machen. Und das ist eben das Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, der uns nicht nötig gehabt hätte und trotzdem wollte er uns und war bereit, alles zu geben, nämlich seinen Sohn am Kreuz hinzugeben. Und so wird hier das Evangelium eben herrlich und groß gemacht, indem der Apostel Paulus zeigt, dem Timotheus zeigt, schau mal, das Gesetz, das ist absolut aktuell heute noch, nur muss man es eben gesetzmäßig gebrauchen Und von all denen, die versuchen, die Gläubigen unter das Gesetz zu bringen, denen muss man ganz klar widerstehen. Das geht nicht. Dann machen sie nämlich das Evangelium kaputt. Und dann lesen wir ein bisschen weiter. Ich danke Christus Jesus. Also, ich danke dem Messias Jesus, unserem Herrn, der mir Kraft verliehen hat, dass er mich für treu erachtet hat, indem er den in den Dienst stellte, der zuvor ein Läster und Verfolger und Gewalttäter war. Aber mir ist Barmherzigkeit zuteil geworden, weil ich es unwissend im Unglauben tat. Über die Maßen aber ist die Gnade unseres Herrn überströmend geworden mit Glauben und Liebe, die in Christus Jesus sind. Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu erretten, von denen ich der Erste bin. Aber darum ist mir Barmherzigkeit zuteil geworden, damit an mir, dem Ersten, Jesus Christus, die ganze Langmut erzeige, zum Vorbild für die, die an ihn glauben werden, zum ewigen Leben. Der Apostel Paulus gibt ein kurzes persönliches Zeugnis und er sagt, ich bin der Sünder auf Platz 1. Und diesen Platz kann ihm keiner streitig machen. Er, der aus dem orthodoxen Judentum kam, ein Eifer war, scheinbar für die Wahrheit und dann die Gemeinde bis zum Tod verfolgt hatte. Er sagt, ich habe Platz 1. Und damit will er sagen, wenn später einmal Leute kommen, die sagen, wenn wir das Evangelium weitergeben, nein, für mich gilt das nicht. In meinem Leben gibt es so schwere Schuld, dass das kann nicht vergeben werden. Und dann können wir sagen, du kannst höchstens Platz 2 bekommen. Platz 2 hat der Apostel Paulus eingenommen. Und da gibt er nicht mehr hier. Das ist in der Schrift verbrieft. Ja, verbrieft im Timotheusbrief, im ersten. Und darum können wir beweisen, es gibt niemand, der sagen könnte, ich möchte zu dem Herrn Jesus kommen, aber es geht nicht. Jeder, der kommen will, wird angenommen. Und natürlich gibt es die Leute, die sagen, ja, aber vielleicht habe ich die Lästerung des Geistes begangen, einmal in meinem Leben, und jetzt kann ich keine Vergebung mehr haben. Die Lästerung des Geistes, das ist nicht unser Thema, ist eine Verwerfung des Herrn Jesus, die definitiv ist. Wer das begangen hat, der will gar nie mehr zurück. Der will gar nicht. Und den leitet Gott auch gar nicht zur Buße. Und diese Leute, die immer Angst haben davor, die sagen, ich habe so Angst, dass ich das begangen habe und dass Gott mir nicht... Ja, tut es dir leid? Ja, natürlich hast du es bekannt. Ja, mehr als einmal. Die könnten gar nicht eben Reue zeigen. Und darum kann man mit gutem Gewissen sagen, in jedem Fall, wenn ein Mensch kommt und sagt, ich möchte eigentlich zu dem Herrn Jesus kommen und meine Schuld tut mir leid, aber ich glaube nicht, dass er das annimmt. Kann man sagen, schau, Paulus hat Platz 1 eingenommen und da gibt es noch viele Plätze danach. Den kannst du frei einnehmen. Es gibt garantiert Vergebung. Und das führt eben zu dieser Anbetung in Vers 17. Dem König der Zeitalter aber, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinigen Gott, sei Ehre, Anspielung an Timotheus, wie gesagt, und Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und dann geht es weiter. Dieses Gebot vertraue ich dir an, mein Kind Timotheus, gemäß den vorher über dich ergangenen Weissagungen, damit du durch diese den guten Kampf kämpfst, indem du den Glauben bewahrst und ein gutes Gewissen, das einige von sich gestoßen und so, was den Glauben betrifft, Schiffbruch erlitten haben. Ja, also der Apostel Paulus macht dem Timotheus persönlich Mut, voranzugehen. Es ist ein Kampf, ein Glaubenskampf, den wir auszuüben haben, gerade wenn es um das Haus Gottes geht, heute. Es ist ein Kampf, aber es ist eben ein guter Kampf. Und dabei ist aber ganz wichtig, den Glauben bewahren und ein gutes Gewissen. Und hier wird gezeigt, wie kann jemand im Glauben Schiffbruch erleiden? Es geht wieder um dieses Thema Gewissen. Und darum, wer hat das nicht schon erlebt? Leute, die sich vom christlichen Glauben abgewendet haben, die sagen, das ist alles falsch und die Bibel ist voller Widersprüche, das habe ich später erkannt und viele Fehler. Und dann muss man schauen, dann sieht man, dass die moralisch oft in Punkten abgewichen sind. Und dann kommt die Argumentation, die Bibel ist falsch und das ist schon längst widerlegt und wer kann heute noch sowas glauben? Das ist alles nur Verteidigung, dass sie an einem bestimmten Punkt ihr gutes Gewissen von sich gestoßen haben. Und dann kann das zu Schiffbruch im Glauben führen. Und darum wird Timotheus selber mit einer wichtigen Aufgabe da in der Gemeinde in Ephesus ermahnt, dass er unbedingt darauf achtet, dass er den guten Kampf des Glaubens kämpft und eben den Glauben bewahrt und ein gutes Gewissen. Und dann wird gesagt, Beispiele, Vers 20, unter denen Hymenäus ist und Alexander, die ich dem Satan überliefert habe, damit sie durch Zucht unterwiesen würden, nicht zu lästern. Das muss man sich so vorstellen, ähnlich wie bei Hiob. Aber bei Hiob war es etwas ganz anderes. Aber Gott hat zugelassen, dass Satan bis zu einem bestimmten Grad Hiob antasten durfte. Und dort ging es um einen Gerechten, der erzogen werden sollte. Aber hier geht es darum, dass der Apostel in apostolischer Autorität, das können wir nicht. Nirgends im Neuen Testament, auch eine Gemeinde kann das nicht. Aber als Apostel konnte er diese zwei Männer dem Satan überliefern, sodass sie unter Leidenszucht kamen, um zurechtgebracht zu werden. Ja, und dieser Hymenäus, von dem erfährt man dann wieder im 2. Timotheusbrief, Kapitel 2, ist ein Irrlehrer geworden. Und Paulus sagt dort von Hymenäus und von Philetus, die eben andere verführen. Und da sehen wir wieder die Wichtigkeit der gesunden Lehre, die so ist, dass eben ein Gewicht darauf gelegt wird, dass man mit einem guten Gewissen vorangeht und eben die gesunde Lehre des Wortes aufnimmt und das nicht mehr hergibt. Ja, jetzt waren wir ein bisschen ausführlich mit Kapitel 1. Jetzt schauen wir uns in der Übersicht die weiteren Kapitel an. Also dieser erste Teil wird jetzt ein bisschen Marathon, noch eine Viertelstunde und dann haben wir eine halbe Stunde Pause und der zweite Vortrag, der wird dann zwischendurch nochmals eine Pause haben, sodass man das also gut überleben sollte. Kapitel 2, Vers 1. Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen, in aller Gottseligkeit und würdigem Ernst. Das ist eine Schlussfolgerung aus dem, was wir in Kapitel 1 hatten. Ich ermahne nun. Aus all den Themen, die wir da gehabt haben, wird gezeigt, wie wichtig es ist, das Gebet, und zwar auch gerade das Gebet der Gemeinde. Es geht ja um das Haus Gottes hier. Und wir wissen, wie in Jesaja vom Tempel gesagt wird, dass er ein Bethaus genannt werden wird für alle Völker. Und der Tempel in Jerusalem ist ja ein Bild der Gemeinde. Hier, Kapitel 2, zeigt uns, dass die Gemeinde ein Bethaus ist. Für alle Völker. Und wirklich, hier, für alle Völker. Denn es wird hier gesagt, dass diese Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagen getan werden für alle Menschen. Also, dass man die ganze Menschheit im Blick hat, das bedeutet, die Gemeinde muss eine missionarische Gemeinde sein, die ein Anliegen hat im Blick auf die ganze Menschheit. Nicht nur die am Ort, sondern auch weltweit, für alle Menschen. Und dann wird gesagt, gerade auch beten für Leute, die eine Position in der Regierung einnehmen, für Könige und alle, die in Hoheit sind. Und das Ziel? Damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen. Ach so, ist das das Ziel? Dass wir Christen möglichst sorglos im angenehmen, weichen Sofa in der Stube, am Schminefeuer. Ja, wir müssen weiterlesen. Damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und würdigem Ernst. Gottseligkeit ist jetzt ein weiteres Lieblingswort des Apostels Paulus in diesen Briefen 1. und 2. an Timotheus und an Titus. Und zwar Gottseligkeit, das bedeutet auch Frömmigkeit, kann man am besten so erklären. Was ist ein trübseliges Leben? Was ist Trübseligkeit? Ein Leben voller trüber Gedanken. Was ist ein redseliges Leben? Das ist ein Leben, wo ständig geplappert wird, geschwatzt wird. Ja? Redseligkeit, ein Leben voller Reden. Und dann gibt es Leutseligkeit, alles so alte Wörter, ja, die kein Journalist mehr verwenden würde. Leutselig sind Leute, deren Leben erfüllt ist von Kontakten. Die können nicht alleine sein. Aber gottselig ist ein Leben, das erfüllt ist von der Gemeinschaft mit Gott. Geprägt von Ehrfurcht für Gott. Das ist im Wort enthalten, diese Ehrfurcht vor Gott. Und würdigem Ernst. Nun, wir beten für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit es im Staat Stabilität gibt. Denn sobald eben Revolutionen da sind und Bürgerkrieg, dann sind wir im Evangelisieren behindert. Es ist einfach schwieriger, wenn die Sicherheit in einem Staat nicht mehr gewährleistet ist. Und da wird gleich angefügt, denn dies ist gut und angenehm vor unserem Heiland Gott, der will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Also es geht darum, ein stilles und ruhiges Leben zu erbitten, dass unser Staat, wo wir wohnen, Stabilität haben darf und die Regierung respektiert wird, damit es uns leichter fällt, zu evangelisieren. Ruhiges Leben bedeutet eben ein Leben ohne Revolution. Und dann wird von diesem Rettergott gesagt, eben er möchte, dass alle Menschen errettet werden. Und wir sehen, das ist auch ein Problem, dass immer mehr solche Lehren in die Gemeinden kommen, wo man sagt, eigentlich hätte Gott von Anfang an nur einen Teil der Menschheit retten wollen. Und nicht alle. Und dort macht man einen Bruch mit der Wahrheit. Denn das Evangelium besteht ganz klar darin, dass Johannes 3, Vers 16, also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Er hat die Welt geliebt, alle Menschen. Und wir haben darum wirklich ein Recht, Menschen, denen wir begegnen, zu sagen, Gott liebt dich und er hat seinen Sohn für dich gegeben. Die Allversöhnung ist eine schlimme Irrlehre, die besagt, einmal werden alle Menschen gerettet. Das stimmt nicht. Aber es stimmt, dass Gott möchte, dass alle gerettet werden. Und darum hat er den Herrn Jesus gegeben und durch sein Erlösungswerk ist der Weg offen. Wir können jeden einladen, aber er muss sich bekehren, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe. Da geht es um den Einzelnen. Aber eben dieser Rettergott möchte, dass alle gerettet werden. Und der Will ist im Griechischen Telo, nicht Bulomai. Das heißt, beides wollen. Telo wird benutzt, um auch auszudrücken, etwas wollen im Sinn von wünschen. Bulomai ist wollen als erklärter Beschluss. Das steht hier nicht. Ich weiß, es gibt Irrlehrer, die sagen, ja, hier steht, Gott will. Und wenn Gott will, dann wird es auch geschehen. Falsch. Das Wort Bulomai kommt gleich später im Text noch vor. Ich lese weiter, denn Gott ist einer und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gab als Lösegeld für alle. wovon das Zeugnis zu seiner Zeit verkündigt werden sollte. Wozu ich bestellt worden bin als Herold und Apostel, ich sage die Wahrheit und lüge nicht, ein Lehrer der Nationen in Glauben und Wahrheit. Da wird wieder gesagt, der Herr Jesus hat sich gegeben als Lösegeld für alle. Im Blick auf die ganze Menschheit. Natürlich sagt Markus 10, Vers 45, dass der Sohn des Menschen gekommen ist, nicht um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Ja? Ja, was stimmt jetzt? Da steht für alle, da steht für viele. Beides stimmt. Im Griechischen ist das Wort für ein anderes. Hier heißt es für alle hyper. Dort steht für anti anstelle von. Hier wird ausgedrückt, dass dieses Lösegeld bereitsteht im Blick auf alle. Jeder kann kommen. In Markus 10 betont der Herr Jesus, dass er sein Werk vollendet hat und eben, dass dieses Werk den vielen, die glauben werden, eben zum Heil verhelfen wird. Das sind zwei Seiten der Wahrheit, der Medaille. Und jetzt Vers 8. Ich will nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und zweifelnde Überlegung. Ich will nun ist hier Bulomai. Als Apostel sagt er mit dieser Autorität, die er bekommen hat von Gott, dem Vater und dem Messias Jesus. Das ist erklärte Sache. Und wieso steht hier nicht, dass die Brüder? Meistens steht doch Brüder im Neuen Testament. Aber wenn das Geschlecht besonders hervorgehoben werden soll, steht Männer. Also ich will, dass die Männer an jedem Ort beten. Das heißt, für Frauen gibt es Orte, wo sie nicht beten sollen. Laut. Aber für Männer gibt es keine Einschränkung. Jeder Ort. Aber 1. Korinther 14, 34 macht klar, in der Gemeinde, da soll eine Frau schweigen. Aber hier sagt er, ich will, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben. Das heißt, sobald wir uns durch Kompromisse irgendwo unsere Hände schmutzig gemacht haben, das ist ein Hindernis, kann ein Mann seine Aufgabe im Haus Gottes nicht erfüllen, in diesem Bethaus. Und ohne Zorn ist auch eher ein Problem von Männern. Zweifelnde Überlegung. Das gibt es bei Männern und Frauen. Aber eben, das ist ein Hindernis beim Beten. Und dann geht es weiter. Ebenso auch, dass die Frauen sich in bescheidenem Äußern mit Schamhaftigkeit und Sittsamkeit schmücken. Ebenso, die griechische Satzkonstruktion meint, dass das Wort ich will nun, dass sich das jetzt bezieht auch, was er will, für die Frauen. Also auch eine apostolische Erklärung. Ich will, was will er? Bei den Männern ging es klar um Beten. Was ist bei den Frauen? Wo ist das Verb? Ebenso auch, also ich will ebenso auch, dass die Frauen sich in bescheidenem Äußern mit Schamhaftigkeit und Sittsamkeit schmücken. Schmücken. Also der Satz bedeutet, ich will, dass die Frauen sich schmücken. Ja, das liegt in der Natur der Frau. Ja, das ist einfach anders. Und Gott will das. Die Frauen sollen sich schmücken. Er sagt hier, in bescheidenem Äußeren, mit Schamhaftigkeit und Sittsamkeit schmücken. Also genau das, was heute in unserer Gesellschaft eben kaum mehr zu finden ist, das soll der Schmuck der gottesfürchtigen Frau ausmachen. Aber es ist der Befehl, Schmuck. Und wenn jemand sagt, ja, schmücken, was meinst du jetzt damit? Und dann sagt er, ich meine jetzt nicht mit Haarflechten und Gold und Perlen. Das bedeutet nicht, dass man den Mädchen keine Zöpfe machen dürfte. Aber es geht darum, dass das nicht der eigentliche Schmuck ausmacht. Ja? Es ist in jeder Kultur so, es gibt Schmuck als Maß und es gibt ein Übermaß. Also auch in Italien ist das so. Das Maß ist dort ein bisschen anders als in Deutschland, klar. Aber auch dort wissen die Italiener, was ist normal und was ist nicht normal. Ja? Und der Apostel Paulus sagt also, der Schmuck soll nicht das Äußere jetzt mit Haarflechten, da kann man so extreme Sachen machen, dass eigentlich das Erste, was an einer Person auffällt, ist, wow, diese Art von Schmuck, ja? Ja, dass das ihm ins Auge springt. Nein, aber es ist nicht ein absolutes Verbot, auch nicht, wenn es heißt Gold, Perlen, kostbare Kleidung. Aber das soll nicht der Schmuck ausmachen. Und wir wissen, wenn eine Frau so behängt ist mit Gold, dass das eigentlich den Schmuck ausmacht, dann wird der innere Schmuck überdeckt. Das geht verloren. Und es geht darum, dass der eigentliche Schmuck zur Geltung kommt. Darum sagt er, nicht mit Haarflechten, Gold oder Perlen oder kostbarer Kleidung, sondern was Frauen geziemt, die sich zur Gottesfurcht bekennen durch gute Werke. Und dann, eine Frau lerne in der Stille, in aller Unterordnung. Ich erlaube aber einer Frau nicht, zu lehren, noch über den Mann zu herrschen, sondern still zu sein. Denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Jetzt leitet der Apostel Paulus aus der Schöpfung ab, zuerst wurde der Mann erschaffen, danach die Frau. Und das gibt die Grundlage, dass der Mann die Führung übernehmen soll. Auch in der Gemeinde. Und dann heißt es, und Adam wurde nicht betrogen, die Frau aber wurde betrogen und fiel in Übertretung. Jetzt durch den Sündenfall wird auch noch argumentiert, der Betrug durch die Schlange kam bei der Frau rein. Ist ja interessant, dass die Schlange nicht versucht hatte, Adam zu betrügen, sondern die Frau. Das fällt einfach auf. Und die Schlange ist gekommen, als die Frau ohne Mann war. Ja, die kam nicht, als sie zusammen waren. Und das wird hier auch als Argument jetzt benutzt, warum eben der Mann auch, was die Lehre anbetrifft, die Führung haben soll. Und dann heißt es Vers 15, sie wird aber gerettet werden durch Kindergebären. Wie? Das haben tatsächlich Leute abgeleitet, also wenn man genügend Kinder bekommt, wird man gerettet. Ja, die Auffassung wurde gelehrt. Muss man nicht so weit gehen. Ja, auch in Osteuropa. Aber was ist gemeint? Sie wird aber gerettet werden durch Kindergebären. Ja, wie kam die Sünde in die Welt? Die Frau wollte eigentlich die Führungsaufgabe des Mannes übernehmen. Denn sie hat entschieden, ich nehme. Sie hat das nicht mal mit dem Mann besprochen. Nicht wahr? Ich muss mir das ganz praktisch vorstellen. Eine Frau würde ein Haus kaufen, Vertrag unterschreiben, aber hat das mit dem Mann gar nicht besprochen vorher. Es geht schon nicht, ja? Das sind nicht die alltäglichen Entscheidungen, die jede Frau selber fassen muss, klar. Zum Beispiel beim Einkaufen. Aber grundlegende Entscheidungen, das geht doch nicht, ja? Aber sie hat die grundlegende Entscheidung, ich breche den Bund mit Gott, hat sie selber entschieden. Und zwar hat sie damit die Führungsaufgabe des Mannes übernommen. Und jetzt wird hier erklärt, wie die Frau vor diesem Problem gerettet werden kann. Durch Kindergebären. Ja, es ist eben so, wenn eine Frau Kinder haben darf, ist ja nicht jeder geschenkt, ist das effektiv eine Aufgabe, die sie so ausfüllen kann. Und der Einfluss ist ja enorm, wie eine nächste Generation geformt wird. Künftige Frauen und künftige Männer werden geformt, nicht nur, dass sie einfach erwachsen werden, sondern überhaupt in ihren Überzeugungen und sogar in ihren Emotionen. Ich meine, ich weiß ganz genau, woher habe ich meine Liebe für Vivaldi und Händel. Das hat meine Mutter mir reingegeben. Ja? Aber das ist nur so ein Beispiel. Auch emotional wird man durch die Mutter geformt. Und die Art und Weise, wie man denkt, und sogar, was man hässlich findet, was man schön findet. Der Einfluss ist enorm. Und wenn eine Frau wirklich darin Erfüllung findet, Kinder aufzuziehen und sie zu belehren, die haben ja 100 Berufe, nicht wahr? Ich hatte eine Bekannte in Frankreich, eine alte Frau, die jetzt verstorben ist. Und die hat mir mal vor Jahren erzählt, sie musste dann Fackel ausfüllen für den Staat. Und da stand Beruf. Und sie war immer Hausfrau. Und da hat sie geschrieben, son. Ja, aber sie hat das anders geschrieben, nicht S-A-N-S, das heißt ohne Beruf, ja. Sondern sie hat geschrieben C-E-N-T, Man spricht es genau gleich aus, wie ohne, nur heißt es 100. Man sollte sagen, ja, ihr, die ihr meint, eine Frau, die zu Hause Kinder großgezogen hat, die hat eben keinen Beruf. Ich habe 100 Berufe. Ja, und das kann einem helfen, gar nicht auf die Idee zu kommen, eben die Stellung des Mannes einzunehmen. Aber es funktioniert nicht automatisch. Es gibt Frauen, die erziehen Kinder und die sind nicht erfüllt in dieser Aufgabe. Und darum heißt es weiter, sie wird aber gerettet werden beim Kindergebären, wenn sie bleiben im Glauben und Liebe und Heiligkeit mit Sittsamkeit. Und dann kommt Kapitel 3, die Ältesten und die Diakone. Und es wird hier erklärt, die Führung in der Gemeinde durch Ältestenschaft, das sind immer Männer. Sehen wir den Zusammenhang, warum das genau gerade nach Kapitel 2 kommt. Und hier wird erklärt, was die geistlichen Voraussetzungen sind, um diese Aufgabe eben geistlich auszuführen und nicht um kleine oder sogar große Tyrannen zu werden. Die braucht es nicht in der Gemeinde. Aber wenn dieser ganze Katalog eben umgesetzt wird, praktisch, dann kann man kein Tyrann sein. Und noch ganz kurz, Älteste, wie werden sie eingesetzt? Wir finden nur 3 Stellen im Neuen Testament über Einsetzung. In Apostelgeschichte 14 setzen Paulus und Barnabas Älteste ein. Und dann in Apostelgeschichte 20 sagt der Apostel Paulus den Ältesten von Ephesus, der Heilige Geist hat euch als Aufseher, das sind Älteste, eingesetzt. Und dritte Stelle, Titus 1, Paulus sendet Titus ab, er soll in seinem Namen Älteste einsetzen. Das sind die 3 Stellen. Was auffällt, keine demokratische Einsetzung von Autorität von unten her, sondern die Autorität wird von oben her eingesetzt. Der Vater hat den Sohn gesandt, er wurde Mensch und nahm die Stellung ein als Diener. Und der Herr Jesus hat Apostel eingesetzt und die haben Älteste einsetzen können. Oder aber von dem Apostel Paulus ein Abgesandter, ein Titus. Ja, aber jetzt haben wir ja keine Apostel mehr. Ja. Und auch keine Abgesandten von den Aposteln. Ja. Ja, dann kann man gar keine Ältesten mehr haben. Doch. Und zwar, weil in Apostelgeschichte 20 deutlich gemacht wird, der Heilige Geist hat eingesetzt. Es sind also 2 Seiten. Der Heilige Geist setzt Älteste ein und Apostel bzw. Abgesandte. Das haben wir nicht mehr. Diese sichtbare Seite. Aber die unsichtbare Seite ist weiter da, dass Gott Männer, die diese Qualitäten aufweisen, ich meine, nicht, dass sie zwischendurch nicht auch da versagen, aber dass das ihr Leben prägt, die setzt der Heilige Geist ein. Jetzt praktisch, in 1. Thessalonicher 5 wird gesagt, dass man solche, die vorstehende Gemeinde, anerkennen soll. Erkennen oder anerkennen. Beides drückt das Wort aus. Also man muss sehen, wer bemüht sich um die Geschwister? Wer geht den Einzelnen nach? Und so kann nach und nach erkannt werden, wen der Heilige Geist eingesetzt hat. Aber das ist etwas ganz anderes, als wenn einer kommt und sagt, schaut mal, ich habe Management studiert und bin schon von daher mal prädestiniert. Und ab heute sehe ich das, dass ich diese Aufgabe übernehmen sollte. Das geht gar nicht. Ich meine, man muss ja diese Qualitäten sehen. Und so wächst das Vertrauen, sodass es eben eine Anerkennung gibt dieser Führung. Und der Vorteil ist, heute haben wir nicht mehr formelle Einsetzung durch Apostel. Aber der Vorteil ist, wenn jemand im Laufe der Jahre sich so verändert, dass diese Qualitäten nicht mehr ihn charakterisieren, dann braucht man ihn gar nicht mehr abzuwählen. Ist er disqualifiziert? Weil die Autorität des Ältesten ist eine moralische Autorität, die gegeben wird durch sein Leben mit dem Herrn. Und da, das gibt Autorität. Und wer aufs Wort Gottes hinweist. Die Autorität ist nicht in der eigenen Person begründet, sondern im Wort Gottes, aber wird ausgelebt im Leben. Und so ist der 1. Timotheusbrief uns gegeben, um zu wissen, wie man sich im Haus Gottes verhalten soll. Und es wird so detailliert gezeigt, was das bedeutet. Und jetzt noch etwas Wichtiges. Es überrascht vielleicht, wenn man den ganzen Brief, dann auch Kapitel 4, 5 und 6 weiter durchliest für sich. Es geht gar nicht so sehr um die Zusammenkunft als Gemeinde, sondern da wird ja eigentlich das ganze Leben behandelt. Ja. Der Alltag, das Verhältnis zu Geld, das Verhältnis zum Essen, das Verhältnis unter den Geschlechtern, alles wird da behandelt, ganz konkret. Das bedeutet Folgendes. Gott sieht uns im Haus Gottes, nicht nur, wenn wir zusammenkommen. Dort wird ganz besonders deutlich, dass wir Gottes Haus sind, ja? Wenn wir als Gemeinde zusammenkommen. Aber auch die ganze Woche sind wir lebendige Steine am Haus Gottes. Und unser ganzes Leben von 7 Tagen die Woche ist eben Leben im Haus Gottes. Und gerade das wird durch den 1. Timotheusbrief so deutlich gemacht. Es geht nicht nur um ein Sonntags- und vielleicht Mittwochabend oder was auch immer Christentum, sondern die ganze Woche müssen wir uns sehen als solche, die zum Haus Gottes gehören. Und klar, wenn wir zusammenkommen, dann wird das Haus Gottes in besonderer Weise gesehen. In der Gebetsstunde, wenn wir als Gemeinde zusammenkommen, als Bethaus, ja. Nur die Frage ist dann, wie viele sind da? Ja, das ist ja komisch. Diese Abwesenheiten, die da plötzlich so auffallen. Ja, aber der 1. Timotheusbrief sagt, wie man sich verhalten soll. Dass wir sehen, die Gemeinde ist der Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit. Da wird die Wahrheit des Wortes Gottes gelehrt mit Überzeugung, mit Liebe, gutem Gewissen. Aber da wird eben auch gebetet. Das ist ein Bethaus. Alles das gehört zusammen und dieser Brief soll uns helfen, das zur Ehre Gottes umzusetzen und eben zum Segen der Gläubigen, dass sie geprägt sind von Liebe aus reinem Herzen, gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Gut, jetzt machen wir hier mal einen Punkt. Jetzt habe ich ein bisschen zu lang gemacht, dafür verlängern wir auch die Pause um 10 Minuten. Also eine halbe Stunde Pause jetzt.